So, ich möchte einen jeden ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde. Es ist ja eine ganz besondere Zeit, in der wir uns befinden, und da meine ich auch mehr so, wenn ich auf das Wetter schaue. Heute Morgen ist ja eher so bedrückt, düster, neblig. Und so schien es mir, vielleicht geht es so manchen Menschen in ihrer Seele. Sie sind besonders auch jetzt durch die Umstände, die uns auch begleiten, der Corona-Zeit, vielleicht isoliert, in Sorgen, wie auch immer. Und so kann sich sehr leicht so eine Stimmung auch auf eine Seele auch legen. Und darum bin ich so dankbar, dass wir im Wort Gottes immer wieder Ausrichtung bekommen. Bin dankbar, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um uns gegenseitig auch zu stärken, zu stützen und einander auch Mut zusprechen. Wir haben ja heute den zweiten Advent, und die Frage ist ja, was bedeutet überhaupt Advent? Aus dem Griechischen ist hier mehr das Wort Epiphania gemeint, was den Gedanken der Erscheinung meint. Und so können wir hinter Advent auch mehr diese Bedeutung sehen. Es ist eine Ankunft gemeint. Es ist eine Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, besonders auch eine Ankunft von Königen oder Kaisern, wurde auch im damaligen Römischen Reich so mit diesem Wort auch verdeutlicht. Und wir haben ja letzten Mittwoch gehört, dass wir einen König haben, den Herrn Jesus Christus, und das drückt doch auch dieses Wort hier Advent auch aus. Nun, die Frage ist, was lehrt uns auch das Wort Advent oder die Adventszeit, in der wir auch stehen? Wir stehen sozusagen vor Weihnachten, und so erinnern wir uns sozusagen einerseits, was damals geschah, oder wir bereiten uns sozusagen auf dieses Ereignis auch vor. Das heißt, eine Zeit der Zubereitung, können wir sagen, auf etwas, was kommen wird. Und wenn es kommt, wenn wir an Weihnachten denken, dann kommt das große Fest. Und so können wir diesen Gedanken der Adventszeit einmal direkt auf Weihnachten übertragen, so wie wir es jetzt auch haben in einigen Wochen. Aber wir können diesen Gedanken der Ankunft des Königs auch übertragen auf ein Ereignis, was auch noch vor uns liegt, und zwar auf das zweite Kommen Jesu. Und so möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn über den Gedanken sprechen, der Herr kommt. Und möchte besonders den Fokus legen jetzt auf das zweite Kommen Jesu. Und die Frage auch hier einhergehend, wie verbringen wir diese Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu? Und wir wollen zuerst betrachten die Tatsache, dass der Herr Jesu noch einmal kommen wird. Es mögen ja Menschen sein, die daran ja nicht glauben. Die sagen, ob das so sein wird, das weiß man gar nicht. Aber es gibt durchaus Menschen, die schon etwas gehört haben davon, vielleicht in der Sonntagsschule oder im Religionsunterricht oder in den Familien. So, Gott wird noch einmal kommen. Und sie erinnern sich jetzt an diese Worte und sagen, Mensch, aber irgendwie zieht sich ja das Ganze in die Länge. Und sie mögen so mehr spöttisch darauf auch antworten. Und das Ganze hat uns aber der Apostel Petrus ja schon niedergeschrieben. Apostel Petrus schreibt es in 2. Petrus 3, ab dem 3. Vers auch. 2. Petrus 3, ab dem 3. Vers. Und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. So, Menschen betrachten sozusagen das Nicht-Eintreffen als ein Verzug und kommen zu der Schlussfolgerung, ob das überhaupt wahr ist, und gehen eigentlich hier in diesem Vers ja noch weiter, sondern sie gehen im Prinzip direkt gegen Menschen vor oder bringen es Menschen vor, die daran glauben und mehr in diesem spöttischen Gedanken, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Ja, die Verheißung ist da, aber das Ereignis, es steht ja noch aus. Nun für uns, die wir wissen, dass Gott das Wort unser unfehlbarer Führer und Leiter ist, möchte ich einige Bibelverse jetzt vorlesen. Die können Sie gerne nachschlagen, auch in der Bibel. Einmal Johannes 14. Und hier den 3. Vers, Johannes 14. Da heißt es, und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Matthäus 24, Vers 27. Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. So wird das Kommen des Menschensohnes sein. Eine feste Überzeugung. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Hier schreibt der Apostel Paulus ein Gedanken, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Denn er selbst, der Herr, wird kommen. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmel, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Können wir auch Hebräer 9, Vers 28 aufschlagen, die letzte Bibelstelle. So ist Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung erscheinen. Auch hier kommt es sehr deutlich hervor. Der Herr Jesus, er ist einmal gekommen, zu Weihnachten als kleines Kind auf unserer Erde, um einmal geopfert zu werden. Aber dann sagt er, beim zweiten Mal wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung auch erscheinen. Nun, Gottes Wort lehrt es allein schon an diesen Versen sehr deutlich, dass der Herr Jesus kommen wird. Wir als Menschen beobachten aus unserer Erfahrung, dass wir als Menschen vergänglich sind. Wir haben immer wieder Sterbefälle, wo bekannte Menschen, Verwandte von uns auch gehen. Aber wisst ihr, der Gedanke der Vergänglichkeit, den lehrt Gottes Wort sehr deutlich auch auf unserer Erde. Auch sie, schreibt Apostel Petrus, sie wird vergehen. Und sie wird dieses Mal nicht wie zu den Zeiten Noahs in dem Sinne verwüstet werden, dass Wasser hereinbricht, dass sie die Tiefen der Erde sich öffnen werden, sondern die Erde, sie wird verbrennen mit allem, was hier drauf ist. Und so werden noch einige andere sozusagen Folgen eintreten, nachdem der Herr Jesus kommen wird. Und wir möchten jetzt uns auf den Gedanken fokussieren, die Art und Weise auch seines Kommens. Zum einen wird die Ankunft des Herrn Jesus, sie wird sichtbar sein. Das heißt, ein jeder von uns wird es tatsächlich sehen mit den eigenen Augen. Als der Herr Jesus gen Himmel gefahren ist, so wird uns in Apostelgeschichte berichtet, dass die Jünger sahen den Herrn Jesus in den Wolken auffahren. Sie haben ihn gesehen. Und jetzt heißt es dann Apostelgeschichte 1, Vers 11, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Das sagen die zwei Engel, die dann zu den Jüngern auf den Berg ja herniedergelassen haben und bringen ihnen diese eindeutige Botschaft. Genauso, wie ihr gesehen habt, den Herrn Jesus auffahren, genauso werdet ihr es wiedersehen, wenn der Herr Jesus auch kommen wird. Das heißt, dieses Kommen des Herrn Jesus, es wird sichtbar sein. Der andere Gedanke ist noch, das Kommen des Herrn Jesus, es wird persönlich sein. Als der Jesus sich verantworten musste, kurz vor seiner Kreuzigung und der Hohepriester ihm eine Frage stellt, ob er der König ist, so sagt er Jesus in Matthäus 26, Vers 64. Matthäus 26, Vers 64. Du hast es gesagt, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten der Kraft sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Ihr werdet den Menschensohn, und das ist ja Jesus Christus, auf den Wolken kommen sehen. Das heißt, der Herr Jesus persönlich, er wird kommen. Matthäus 24, Vers 30 drückt es auch noch sehr deutlich aus, Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Den Menschensohn wieder in den Wolken, in großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, wir werden den Herrn Jesus persönlich auch sehen. Ein dritter Gedanke ist, der Herr Jesus, er wird nicht alleine kommen, sondern in Begleitung der Engel. Und hier wollen wir Matthäus 25 aufschlagen. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit auch setzen. Ja, sehr deutlich auch. Der Herr Jesus mit den Engeln. Und als ich das so gelesen habe, ging es mir irgendwie so zu Herzen. Was für eine Erscheinung wird es sein? Alle Menschen werden es sehen, wie der Herr Jesus in den Wolken herniederkommt. Und die Engel des Herrn werden auch mit ihm sein. Wisst ihr, auf meine Seele hat sich so ein Eindruck gelegt, es ist, was wir so aus dem Wort Gottes entnehmen können. Es wird nicht etwas sein, was, vielleicht haben wir das auch mal beobachtet, dass wir irgendwo, ich weiß nicht, eine Sternschnuppe gesehen haben oder dass etwas sehr schnell sich am Himmel bewegt hat und dann, naja, ist es einfach verschwunden. So, man hat etwas gesehen, eine gewisse Bewegung, da hat sich etwas getan. Aber was es genau war, hat man gar nicht so richtig mitbekommen. Es wird hier nicht so sein, sondern es wird gewaltig, ein gewaltiges Bild wird es sein, wenn der Herr Jesus persönlich auf diese Erde kommt mit all den Engeln. Dieses Ereignis liegt definitiv auch in der Zukunft. Wir lesen zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 7 oder auch in all den anderen Versen, die wir auch bisher betrachtet haben, dass es immer von der Zukunft gesprochen wird. Offenbarung 1, Vers 7, sieh, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen. Und dann steht bei mir ein Punkt, dann fängt der neue Satz an und da heißt es ja, Komma und dann Amen. So, Gott hat hier einen Stempel aufgedrückt, es ist eindeutig, es wird so sein. Aber dieses Ereignis an sich, es wird oder es liegt auch in Zukunft. Nun, wenn wir uns über den Gedanken jetzt auch betrachten, der Herr kommt, dann kommt die Frage auf, ja, kommt der Herr bald? Oder wann kommt der Herr? Und wir wollen mal schauen, was die Bibel uns sagt zu der Zeit seines Kommens. Eins können wir feststellen, dass Gott den Tag kennt. Er weiß den Tag. Ich meine schon allein auch daraus betrachtet, wenn wir die Eigenschaften Gottes berücksichtigen, dass Gott allwissend ist, dass Gott alles weiß von jedem Menschen, was gewesen ist, was jetzt passiert. Gottes Wort sagt, dass er die Haare unseres Hauptes sozusagen kennt. Jedes einzelne Haar von jedem Menschen. Ich habe mal bei den Jugendbibeltagen, als wir so irgendwie auf den Gedanken kamen, gesagt, ich habe auf der Arbeit die Statistik gemacht und muss man immer wieder auch gewisse Meldungen machen und ja, so muss man genau zählen, ja, oder das, was man eben abgeben muss, die Meldung, da müssen die Zahlen einfach stimmen. Und so hat man ganz genau versucht, ja, das Ganze zu erfassen, was manchmal ganz schwierig auch ist. Manchmal hat man auch gewisse Schätzungen abgegeben, was auch erlaubt ist. Aber hier geht Gott so weit, dass er sagt, er kennt jedes einzelne Haar auf unserem Haupt. Und ich habe damals so gesagt, Gott muss wahrscheinlich eine riesengroße Statistikabteilung für sich haben. Menschen, die nur darauf aus sind, Engel bei jedem Menschen zu zählen. Aber es ist nur ein Vergleich. Gott weiß es. Und das ist so dieser Gedanke, wir können es gar nicht richtig fassen, was eigentlich Allwissenheit bedeutet. Darum können wir schon von diesem eigentlich ausgehen, fest davon ausgehen, dass Gott diesen Tag kennt. Der Apostel Paulus, er sagt uns in Apostelgeschichte 17, Vers 30, wo er in Athen auch seine Ansprache hält, Apostelgeschichte 17 von dem 30. Vers. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Und jetzt kommt dieser Gedanke, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und das ist Jesus Christus, sein Sohn. Aber hier der Gedanke in dem 31. Vers, er hat einen Tag festgesetzt. Und das können wir so annehmen, weil wir wissen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und wenn Gott diesen Tag kennt, und wenn wir jetzt die andere Seite betrachten, dann kennen wir als Menschen diesen Tag nicht. Allein schon aus dem heraus, wie Gott uns Menschen geschaffen hat, dass wir sehr begrenzt sind in unserem Wissen und Gott hat es uns nicht gegeben zu wissen. Wir haben Matthäus 24, Vers 36 gelesen, in der Einleitung. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Sehr eindeutig und klar. Und Geschwister, wie oft gab es schon Menschen, die versucht haben, das Kommen des Herrn in dem Sinne, ja, zu berechnen, zu prophezeien, an gewissen Zeichen einfach festzumachen, um dann irgendwie, ja, den Menschen, ich weiß nicht, eine gewisse Sicherheit zu geben oder sich persönlich vielleicht mit einer gewissen Erkenntnis oder Weisheit zu schmücken. Aber eins ist sicher, jede Prophezeiung, die Menschen getroffen haben, die ist nicht in Erfüllung gegangen. Und darum können wir in dem Punkt ganz ruhig und stille sein. Wenn Menschen irgendetwas sagen in dieser Hinsicht, dann können wir ganz einfach mit dem Wort Gottes antworten, kein Mensch weiß es. Kein Mensch weiß es. Sondern es weiß nur der Vater im Himmel. Wie wird das Ganze noch geschehen? Die Schrift berichtet, es wird unerwartet für uns Menschen sein. Für die meisten Menschen, obwohl wir ja betrachten, dass Adventszeit eine Zubereitungszeit ist, aber für die meisten Menschen wird das Kommen des Herrn Jesus sehr unerwartet sein und wahrscheinlich auch sehr unpassend. Wir wollen mal Matthäus 24 aufschlagen, auch diese Verse, die wir in der Einleitung gelesen haben, und hier ab dem 37. Vers lesen. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn so wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Sie erkannten es nicht. Und dann auf einmal ist die Flut gestiegen. Für Menschen, die ja einfach in den alltäglichen Bedürfnissen wie Essen und Trinken beschäftigt waren, die im Leben standen und ja auch geheiratet haben, Feste gefeiert haben, also alles, was zum Leben irgendwie dazugehört, was einerseits ganz normal ist, aber wir können aus diesen Versen entnehmen, dass sie so eigentlich auf die alltäglichen Dinge fokussiert waren, dass dieses Ereignis der Sintflut sehr unerwartet gekommen ist. Und da Jesus vergleicht, er sagt, genau so wird es, so unerwartet, so plötzlich, wird es auch beim zweiten Kommen des Herrn sein. Und hier der Gedanke, sie erkannten es nicht, der mag vielleicht eine gewisse Interpretation uns geben, ja, vielleicht konnten sie es nicht erkennen, dass das Ende nahe ist. Die Luther 1912 sagt hier, sie achteten es nicht. Das heißt, Menschen wussten es, dass das zweite Kommen Jesu bevorsteht, dass der Herr Jesu kommen wird. Aber sie haben es in den Wind geschlagen, sie haben es darauf nicht geachtet. Die Schlachter 2000 sagt, sie merkte nichts, bis die Sintflut kam. Und hier wiederum der Gedanke, sie merkte nichts. Es war ja tatsächlich so gewesen, das Leben ist ganz normal sozusagen weitergegangen. Der Lauf der Zeit. Es war zwar ein sichtbares Zeichen gewesen, dass Noah die Arche gebaut hat. Aber ansonsten, man hat gegessen, getrunken, man ist seinen irdischen Aufgaben nachgegangen und auf einmal ist die Sintflut gekommen. Das heißt, es waren keine Zeichen tatsächlich davor gewesen, dass man gesagt hätte, Mensch, jetzt ist es soweit. Die Hoffnung für alle sagt, glaubten die Leute nicht an das Unheil. Wir wissen, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war und den Menschen verkündigt hat, ich baue jetzt die Arche, Gott wird Wasser senden, es wird eine große Flut kommen. Und Menschen haben gelacht darüber, haben verspottet ihn und haben diese Botschaft nicht angenommen. Und hier Hoffnung für alle sagt, sie glaubten es nicht. Das heißt, sie haben es genau gewusst, aber sie haben diese Botschaft nicht zu Herzen auch genommen. 2. Petrus 3, Vers 10 sagt sehr deutlich, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, wir legen uns abends hin und ich denke, keiner von uns rechnet tatsächlich, dass er solche Ängste bei sich trägt, jeden Abend, dass er denkt, Mensch, heute Nacht wird bei mir jemand einbrechen. So, man befiehlt sich der Fürbitte Gottes. Wir leben in einem Land, wo relative Sicherheit da ist. Und auf einmal, wie ein Dieb, das heißt, man schläft und dann, zack, es ist jemand eingebrochen. Und genauso unerwartet wird es auch sein. Ich möchte noch ganz kurz doch auf die Zeichen eingehen, die sozusagen vor dem zweiten Kommen uns die Bibel deutlich auch lehrt. Wenn wir Matthäus 24 nehmen, Matthäus 25 und so durchlesen, die Abschiedsreden des Herrn Jesu, so merken wir, dass die Apostel oder die Jünger auch damals, dass sie irgendwie eine Verknüpfung gemacht haben mit der Zerstörung Jerusalems und mit dem zweiten Kommen Jesu. Dass sie irgendwie das so verstanden haben, dass es vielleicht auf den gleichen Zeitpunkt auch kommen wird. Ihre Fragen waren, wann soll dies geschehen, die Zerstörung Jerusalems? Oder die Frage, was wird das Zeichen deiner Zukunft sein? Oder was wird das Zeichen des Endes der Welt sein? Das waren die Fragen der Jünger. Matthäus 24, Vers 3, lesen wir diesen Gedanken. Und so aus ihrem Verständnis haben sie wirklich das wie auf einen Zeitpunkt auch gelegt. Und es ist interessant, wie der Herr Jesus antwortet dann. Und er geht zuerst auf die Zerstörung Jerusalems ein, gibt praktische Hinweise, wenn so ihr seht, die Anfänge, dann flieht aus Jerusalem. Und dann findet das Ganze irgendwie sehr schleichend in dem Sinne statt, aber er geht nicht eindeutig auf das eine Ereignis ein und dann sagt, ja, das war jetzt die Zerstörung Jerusalems und dann, passt auf, jetzt werde ich euch noch die und die und die Punkte sagen, die auf das Ende der Welt auch kommen werden. Das heißt, er gab auf das Ende der Welt kein klares Zeichen. Es gibt aber doch einige Hinweise, wenn wir so aus der Bibel entnehmen, die wir erwähnen müssten. Zum einen berichtet der Apostel Paulus, dass das Ende der Welt nicht kommen wird, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommen wird. So 2. Thessalonicher 2, da können wir die Verse 3 bis 8 auch lesen. Der Prophet Daniel geht auf diesen Gedanken ein, in Offenbarung lesen wir davon auch, dass ein Abfall stattfinden wird. Und gleichzeitig wird auch in den Propheten geweissagt, dass ein Licht wiederkommen wird. Das Abendlicht soll kommen. Und so, wir stehen sozusagen schon jetzt hinter diesem Ereignis. Das Ereignis liegt schon hinter uns. Die Brüder der Abendzeit, sie haben es diesen Zeitpunkt, wo das Licht wieder gegeben wurde, so auf Ende 1800 aufgelegt. Und es gibt noch einen anderen Hinweis, und zwar ein Zeichen, bevor der Herr Jesus kommen wird, soll das Evangelium gepredigt werden. Und da wollen wir ganz genau jetzt reinschauen, Matthäus 24 in den 14. Vers. Matthäus 24, der 14. Vers. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ich meine ein sehr eindeutiges, in dem Sinne, Zeichen auch, dass das Evangelium vom Reich soll in der ganzen Welt allen Menschen gepredigt werden. Und wenn wir einfach so in die Geschichte reingehen, wie Gott es Menschen aufs Herz gelegt hat, als Missionare in Gegenden zu ziehen, in ferne Länder, um den Menschen dort das Evangelium zu bringen, um erstmal die frohe Botschaft der Bibel zu übersetzen in ihre eigene Sprache und dann den Menschen tatsächlich diese frohe Botschaft zu verkündigen. Und so hat Gott wirklich auf diese Art und Weise gearbeitet. Und wir merken, so, ich sag mal so, vielleicht etwas über 100 Jahre, wie hier Gott den Menschen technische Möglichkeiten gegeben hat, ob das das Radio war, der Fernseher, das Internet. Und wo wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo wir über die sozialen Medien so schnell eigentlich Botschaften, Informationen weitergeben können. An Menschen, die in den entferntesten Ecken sozusagen der Erde sind, sie können einfach alles nachhören. Man muss nicht mal persönlich zu den Menschen in dem Sinne hinfahren, sondern sie können sozusagen das Ganze von ihrem Ort auch hören. Was sehr interessant auch ist, der Gedanke bewegt mich auch, muss tatsächlich die Bibel in alle Sprachen übersetzt werden. Wir merken so aus dem praktischen Leben, dass wir eine gewisse Weltsprache haben, und das ist Englisch. Das heißt, wenn wir uns tatsächlich mit Computer beschäftigen oder sonst wie, dann werden wir an dieser Sprache nicht vorbeikommen. Die Kinder lernen es in der Schule, es ist eben halt eine Weltsprache. Und so kam bei mir der Gedanke, möglicherweise gebraucht Gott auch dieses. Das heißt, Menschen, die irgendwo vielleicht in Afrika, wie auch immer, noch sonst wie in dem Sinne ungebildet sind, aber sie müssen irgendwie mit einem Smartphone oder sonst wie zurechtkommen, sie gehen vielleicht zur Schule oder sonst wie, und denen wird Englisch beigebracht. Es ist nur eine Möglichkeit, wie Gott vielleicht auch arbeiten kann. Ich möchte nur auf diesen Gedanken eigentlich schon vorbeugend in dem Sinne hinweisen, weil es gibt tatsächlich Statistiken oder so eine Übersicht, in wie viele Sprachen die Bibel tatsächlich übersetzt wurde. Und so könnten wir sagen, ja, wir warten mal ab, ne, bis so in die letzte Sprache übersetzt ist, und dann werde ich mich mal anfangen, so auf das Kommen des Herrn Jesu vorbereiten. Das wäre, glaube ich, ein ganz gefährliches Spiel. Gottes Wort sagt sehr eindeutig, dass uns der Zeitpunkt nicht bekannt ist, aber gleichzeitig, dass das Evangelium wird verkündigt auch werden. Und so wollen wir auch diesen Hinweis einfach annehmen und wollen wirklich auch unser Bestes tun, was wir von uns aus tun können, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, oder so wie wir uns als Gemeinde aufgestellt haben, dass wir die Möglichkeit haben, übers Internet, über YouTube, wie auch immer, die frohe Botschaft doch weiterzugeben. Interessant ist eigentlich noch ein Hinweis, wenn wir reingehen in Matthäus 24, ab dem 37. Vers, so wie ich das schon gelesen habe, die Zeiten Noahs. So, das heißt, die Menschen waren beschäftigt mit den alltäglichen Dingen, wie ich gesagt habe. Und eben das Irdische, das Alltägliche hat die Menschen beherrscht, will ich so sagen. Und ich möchte so sagen, wenn Menschen auch gewisse Sicherheiten, und eigentlich jeder Mensch braucht gewisse Sicherheiten, um sich wohl zu fühlen, so können wir sagen, diese Menschen damals zu Noahs Zeiten, sie haben auf falsche Sicherheiten ihr Leben aufgebaut. Oder können wir sagen, auch auf oberflächliche Sachen. Und so schien es mir, Geschwister, wenn wir allgemein mit Menschen ins Gespräch gehen, die meisten Gespräche, die sind sehr, sehr oberflächlich. Wir können über Wetter sprechen, wir können über Corona sprechen, da kann man sich sehr lange unterhalten. Aber wisst ihr, wenn man etwas in die Tiefe reingehen möchte, das ist den Menschen zu viel. Und persönliche Dinge, ja nicht. Um allgemeine Dinge kann man ruhig sprechen, aber nicht um persönliche Dinge. falsche Sicherheit, das hat uns, glaube ich, im März, April der Coronavirus sehr, sehr deutlich gezeigt. Menschen haben Sicherheiten, gemein zu haben, und wie sie auf einmal sich in nichts aufgelöst haben. Und das ist, meine ich, auch so ein Zeichen, das wir eigentlich aus diesen Versen auch doch entnehmen können. Was wir auch noch entnehmen können, dass wir keinen Hinweis haben, wenn da Jesus jetzt die Zeit Noahs vergleicht mit der letzten Zeit, dass so der letzten Zeit eine Zeit der Erweckung sein wird, dass Gottesfurcht sozusagen auf der Erde sein wird. Schaut mal, wenn wir lesen jetzt von Apostelgeschichte, von den Anfängen der Gemeinde, möchte ich nur drei Verse zitieren, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und dann Vers 47, der zweite Teil. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Das war damals eine Zeit der Erweckung gewesen. An einem Tag 3000 Menschen sich bekehren. Können wir solche Zeiten jetzt beobachten? Können wir nicht beobachten, ja? Und darum, glaube ich, war das für mich auch so ein Hinweis, warum sagt Gott das Wort, es wird so sein wie zu den Zeiten Noahs? Dort wird nicht berichtet, dass Gottesfurcht da ist, dass eine Erweckung da ist, dass Menschen geopfert haben dem Gott des Himmels, sondern sie haben sich mit den alltäglichen Dingen beschäftigt. Und das meine ich, wenn wir in die Zeit reinschauen, können wir das sehr, sehr deutlich auch sehen, dass es genau so ist. Es werden so viele Predigten gemacht, es wird evangelisiert, und wir können sagen, Gott sei Dank bekehren sich noch Menschen. Aber es ist bei weitem nicht so, wie es bei einer Erweckung ist. Und hier war bei mir so der Gedanke, Herr Jesus, irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Einerseits sag doch dein Wort, ein sichtbares Zeichen, dass das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt allen Menschen. Und auf der anderen Seite eine Zeit, wo sich kaum Menschen bekehren. Ist da nicht ein Widerspruch, dass wir sagen könnten, ja, wenn das so ist, dann müssen wir vielleicht gar nicht evangelisieren. Dann können wir uns ruhig hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und es wird ja sowieso nicht viel passieren. Aber schaut mal, das ist nicht im Willen Gottes, sondern nochmal auf Noah zu sprechen zu kommen. Er hat wie viele Jahre gepredigt? 120 Jahre hat er gepredigt. Und wir lesen, er ist nur mit seinem Haus. Das heißt, er, seine Frau, die Söhne und die Schwiegertöchter sind selig geworden. 8 Seelen. 120 Jahre predigt ein Mensch und Menschen sozusagen aus der Stadt, wo auch immer er gewohnt hat, haben den Ruf nicht angenommen. Wisst ihr, und das ist für mich so etwas, jeder von uns möchte sozusagen Ergebnisse der Arbeit sehen. Wenn man etwas gemacht hat, die Früchte sehen. Und wenn die Früchte in gewisser Weise ausbleiben, dann drückt es irgendwie auf einen. Mensch, habe ich vielleicht die Arbeit nicht richtig gemacht? Oder was liegt es überhaupt? Man stellt sich die Fragen an sich, soll man die Arbeit überhaupt tun? Aber wisst ihr, das alles ist der falsche Ansatz. Gott sagt hier, das Evangelium soll gepredigt werden. Und das ist einerseits unser Auftrag, diese Arbeit weiter zu tun. Und Gottes Wort lehrt auch, bis der Letzte hinzugefügt wird, sozusagen zu diesem geistlichen Tempel, der letzte Stein eingefügt und dann sagt Gott, jetzt ist der Tag. Und darum, Geschwister, ist es kein Widerspruch in dem Sinne, dass wir einerseits evangelisieren, predigen und auf der anderen Seite, muss ich so sagen, leider feststellen müssen, dass sich wenige Menschen bekehren. Und doch werden sich bis zum letzten Tag, möchte ich so sagen, bis der letzte eingefügt wird, werden sich noch Menschen bekehren. Und darum, meine Lieben, wir wollen auch die Zeit, in der wir leben, so annehmen, eben wie sie ist. Und wollen uns durch all das, was vielleicht auch negativ ist, sich nicht bedrücken lassen, sondern wollen wirklich aufschauen zu dem, der unser Herr und Heiland ist. Und einfach wissend, dass er im Regiment ist, wissend, dass er kommen wird, es ist eine Tatsache. Die große Frage ist, ob ich und du, ob wir bereit sind. Aber wisst ihr, jetzt dürfen wir, oder ich möchte so sagen, müssen wir sogar Menschen entgegentreten, eigentlich mit diesen zwei Versen aus Apostelgeschichte 17, Vers 30, wie der Apostel Paulus in Athen gemacht hat. Dass wir diese Botschaft klar und eindeutig den Menschen auch sagen. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat und er geht auch auf den Sohn ein, auf Jesus Christus. Einer wird das Gericht halten, und zwar Jesus Christus. Meine Lieben, wir wollen diese Botschaft den Menschen nicht vorenthalten, sondern es klar und deutlich den Menschen auch sagen. Gott gebietet, heute Buße zu tun. Gott möge uns persönlich stärken, die Weisheit geben, dass wir den Menschen dieses Wort einerseits in Liebe, aber doch in dieser Zudringlichkeit und in dieser Wichtigkeit auch verkündigen. Gott segne uns. Amen.